einstöpseln. Hoffentlich klappt das auch. Sie haben noch ein Manuskriptteil hier liegen lassen. So, Frage, funktioniert das? Ja. Gut. So, aha. Ja, meine Damen und Herren, danke. Ich danke für die Einladung, diese eröffnende Keynote hier halten zu dürfen. Besondere Ehre ist es für mich und eine vielfache Freude. Und davon ist ja eben eine ganz besondere, die, hier komme ich her, schon angedeutet, hier in diesem Sender Radio Bremen habe ich in den 80er, 90er Jahren gearbeitet, in der Garage und auch woanders. Und tatsächlich schon vor 40 Jahren meine erste Live-Hörfunksendung gemacht. Dass das ging, verdanke ich Ihnen. Vielleicht nicht jedem von Ihnen hier jetzt im Saal, aber ganz gewiss Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern. Studio Bremen, 21.15 Uhr, 8. August 77, wäre ohne Sie nicht zustande gekommen.
21.15 Uhr, Radio Bremen Spätprogramm. Meine Damen und Herren, aus Anlass des Todes von Ernst Bloch, der Philosoph starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 92 Jahren, hat die Redaktion von Studio Bremen eine Programmänderung vorgenommen. Statt des von Herbert Willig verfassten Essays Erlösung von der Rache, Adorno als Nietzscheaner, hören Sie eine von Wolfgang Hagen zusammengestellte und moderierte Auswahl von Tonbanddokumenten, aus denen das ganz unzünftige, aber darum umso originellere und originalere Philosophieren Ernst Blochs deutlich wird.
Sehen Sie, ganz unzünftig. Noch einmal, hier geht es nicht um mich, sondern es geht um einen zünftigen Dank an Sie. Ernst Bloch war am Donnerstag der Vorwoche gestorben, die Sendung 6 Tage später. Es sollte also übers Wochenende ohne Handy, ohne E-Mail, ohne Computer, noch ohne Fax, also in den absolut seligen Zeiten der Zettelkästen und Telefone, gelingen, technischer Programmaustausch und eben sehr viele, sehr schnell reagierende Archivare, SWR, HR, NDR, soweit erinnere ich mich, spielten alle erreichbaren Bänder in die Zütter, ja, zentrale Überspielräume nach Bremen. Ein Band kam auch per Eilpost. Ich, ahnungsloser freier Mitarbeiter der Kultur, jeden Tag staunend in diesem Zütter stehend, hätte hier ohne Sie und Ihre Vorgängerin, wie gesagt, nichts hingekriegt. 40 Jahre und zahllose Sendungen später weiß ich, in welch hohem Maße und ganz und gar unersetzlich ich von Ihrer Arbeit immer wieder profitiert habe. Ohne falsches Pathos und im Namen der vielen Tausend und Abertausend von freien und festen Mitarbeitern nach mir und vor mir. Von dieser Stelle aus zunächst und zuerst ein ausdrücklicher Dank für Ihre Arbeit, für Ihre Leistung und Ihr Engagement. Hier könnte meine Keynote eigentlich schon zu Ende sein, aber hier beginnt sie erst. Ich hatte einen starken Eindruck, da gab es also gleichsam auf dem Grund dieser Anstalten, ja oft buchstäblich in ihren Kellern, Menschen, die etwas ganz Wesentliches besorgten, die man zwar kaum und selten sah, hörte oder sprach, aber die umso mehr wussten und ohne die gar nichts ging. Und da wir gerade bei Ernst Bloch sind, der saß also nun da in den 60er Jahren, aufgezeichnet vom SWR, im Haus von Inge und Walter Jens und erzählte folgende alte chinesische Geschichte vom Olivenessen, die ich für unseren Anlass sehr treffend finde.
Ja, das ist eine chinesische Geschichte vom Olivenessen. Das ist eine Speise oder ein Symposium in Gesellschaft von Oliven dazu, das Literaturen von Rang und Zeit zu Zeit anstellen. Und jeder hat auf einem Silberteller 3 Oliven. Aber die haben es in sich und die haben es hinter sich viel mehr. Es sind 3 Oliven, die zuerst selbstverständlich gewaschen und gereinigt werden. Dann wird jede Olive in einen Kramesvogel genäht, der Kramesvogel eine Wachtel. Die Wachtel in eine Lerche, die Lerche in eine Ente, die Ente in eine Gans. Die ganzen eine Truthahn, der Truthahn in ein Ferkel, das Ferkel in ein Kalb, das Kalb in ein Ochsen. Lindenfeuer einige Stunden gebraten. Und wenn es dann soweit ist, dürfen wir den Ochsen weg und das Kalb weg und das Pferd weg und den Futtermann weg und die Gans weg und die Ente weg und die Wachtel weg, der Krammelsvogel weg und holen die Olive hervor und legt sie auf den Teller, dort jeder drei so zubereitete Oliven vor sich, die schweigend verzehrt werden. Verbricht der Eier der drei Literatoren plötzlich seinen Genuss und sagt, wenn die Olive mit der Zunge gegen den Gaumen leicht presst, mit einem Blick an die Decke, ich weiß nicht, meine Freunde, ob ich mich irre. Mir scheint, der Truthahn bei dieser Olive war nicht ganz jung.
Dieses Olivenessen passt zu unseren Themen gleich in dreierlei Hinsicht. Erstens einmal, es ist eine Fabel über Nuancen und Genauigkeit. Auch in der Digitalisierung wesentlich. Das ist es, was Sie und Ihre Arbeit immer ausgemacht hat, Präzision und Einfühlungsvermögen. Aber zweitens ist dieses Olivenessen auch eine Geschichte vom Eingekapseltsein. Eine Olive, eingeschlossen von Grammelsvogel, Wachtel, Lerche, Ente, Gans, Truthahn, Ferkel, Kalb, Ochse, das könnte, no offense, auch ein treffendes Bild für die Lage von Medienarchiven in einigen Häusern sein, ohne damit auf die einschlägigen Bedeutungszuschreibungen der Tiere drumherum weiter eingehen zu müssen, mal also von der Lerche bis zum Ochsen, der dann den Karren ziehen muss. Jedenfalls legt sie die Olive in der Mitte. Man kann auch sagen, am Ende der Kette, sie sprachen drüber. Und was auch immer die anderen machen und was da geschieht, welches neue Programm mal wieder aufgelegt oder welche Reform in Worte, Musikstrecken anhängig ist, alles landet am Ende in der Olive. So oder so. Und drittens, das Olivenessen ist auch eine schöne, alte und tiefsinnige Satire auf die Verstiegenheit von verschachtelten Logiken, auf die Verschrobenheit hierarchisch-archivarischer Objektstrukturen der Vergangenheit, aber auch der Datenbankgegenwart, bei denen sich einige wahrhafte Literatoren hatten einfallen lassen, dass man beim Ochsen anfangen muss, über Truthahn zur Lerche zu gelangen, damit man die Olive findet. Und das, indem man alles zuvor wegwirft und am Ende in einem gegensinnigen Verschwendungswahn von diesem Detail dann aufs Ganze schließt. Medienarchive sind, das mag diese Fabel erläutern, waren und sind vielleicht immer noch ganz seltsame Gebilde. Medienarchivierung habe ich denn auch etwas vielleicht leichtfertig in den Titel meiner Ausführung geschrieben. Gibt es so etwas überhaupt? Kann man Medien archivieren? Und was unterscheidet Medien in einem Archiv eigentlich von einem Medienarchiv? Ich mache einen Blick zurück, weil wir ja in dieser Tagung Sie vor allem so sehr in die Zukunft schauen. Archive haben und enthalten Medien, das war seit den Anfängen so. Archivforschungen sind Anfangsforschungen und Keynotes zur Archivtagung müssen danach immer auch über den Anfang sprechen. Archiv, der Begriff und das Wort, das leitet man von griechisch Archä ab, was so viel heißt wie Anfang, Geburt, aber eben auch Herrschaft, Obrigkeit. Alle Philosophien der Archivologie, die gerade in jüngster Zeit eine neue Konjunktur haben, betonen immer wieder diesen Ursprung des Wortes als Urwort für Anfang und Herrschaft, aber übersehen dann doch auch, dass das sprachgeschichtlich viel nähere lateinische Wort Arca hier ebenso eine entscheidende Rolle spielt. Und Arca, das ist die Kiste, das ist die Kasse, das ist der Sarg und das ist die abgeschlossene Zelle und das ist der Verschluss. Gegen die Herleitung von Archiv aus dem alten Griechenland spricht übrigens auch, dass die alten Griechen gar keine Archive pflegten im eigentlichen Sinn, sondern ein sogenanntes Metroon unterhielten, worin seit dem 4. Jahrhundert ganz unterschiedliche Dokumentensorten lagerten, vor allen Dingen Dekrete, aber auch Privatgut von vornehmen Athenern. Nichts davon ist übrig, außer die Grundmauern. Nach dem Vorbild des Metroon allerdings hatte Sulla, der Griechenbesieger, der das letzte athenische Metroon vermutlich hat niederbrennen lassen, im ersten nachchristlichen Jahrhundert am westlichen Ende des Forum Romanum ein sogenanntes Tabularium gebaut, wo die Römer ihre Gesetze, Edikte, Verträge auf Tafeln aufbewahrten, die vom Magistrat erstellt waren. Auch das Tabularium ist weder dem Namen noch der Sache nach ein Archiv in unserem Sinn. Also insofern muss man der großartigen Rechts- und Medienhistorikerin Cornelia Fissmann recht geben, die vorschlägt, eine materiale Archivgeschichte zu entwerfen, die ihren Anfang in der Kiste hat und die von Truhen und Laden handelt. Von Archä eben, von Totenladen, Särgen und den Kisten und Kasten und Laden. So hießen nämlich tatsächlich diese Holzverschläge im späten Mittelalter, von denen wir wissen, dass sie, Foto ist nicht sehr deutlich, aber es war ein Versuch, dunkel genug in solchen Kellern, standen sie und wurden mittelhochdeutsch Archä genannt. Seit dem späten Mittelalter führt die immer größer werdende Verstädterung zu immer mehr Papier und Anstrich des Geschriebenen, zur Vermehrung also auch der Archä. Es war schiere Raumnot, die damals dazu führte, irgendetwas zu finden, wo die nicht mehr gebrauchten Akten gelagert wurde. Kostbarer Platz in Ablagefächern wurde für die laufenden Akten der Kanzleien benötigt, die Kästen und Regalen immer wieder freigeräumt. Liebe Medienarchivare, Sie kennen das Problem. Nehmen wir es also so, wie es ist. Wenn das, was wir Archiv nennen, von diesen Archä herstammt, dann waren Archive immer schon Medienarchive. Kisten mit irgendwas drin. Papiere, Akten, Fundstücke sicherlich auch. Der Geschmack der Archive, Medienstaub. Im Fernsehen hier und da heute, Essigsäure. Schnell die Dose wieder zu. Das bleibt lange so. Saubere Archä oder eben dann Archä gibt es natürlich auch. Darin, das erste enthaltene Kölner Archivdokument als ein solche, Lehnsherren bewahrten ihre Titel auf, etwa im 12. Jahrhundert. Archäs enthalten Machttitel der Fürsten, Bischöfe und Herzöge. Die mit dem 17. Jahrhundert aufkeimende Neuzeit ändert an dieser Praxis nicht viel, Dinge in Kisten zu packen. Aber jetzt kommen qualitative Probleme auf. Der Buchdruck ist dabei, die Welt zu verändern, das Wissen der Welt und die Wissenschaften. Es entstehen Ordnungssysteme, die nichts mit den besagten Kisten zu tun haben, wohl aber mit einer philosophischen Algebra der Klassifizierung von Wissen. Hier ein erster berühmter Versuch des Raimondus Lullus, noch ganz an der scholastischen Ordnungsbaumstruktur orientiert, hier bei Petrus Ramus im Rückgriff auf die Systematik der Rhetorik, ebenfalls ein klassisch baumstrukturiertes Ordnungsmodell für Wissensinhalte, oder hier der Arbor Porphyriana, 1531 in Lyon erschienen von Joachim Fortius Ringelberg. Alles Versuche der Einkapselung der Olive, sprich des Menschen, Homo, in die schwungvollen Umarmungen der höheren Ordnungsgrade, der Corpora Simplex Composita. Bis hin in die Klassifikationsschemata der Bücher selbst, wie hier abgebildet. Die Not war klar. Irgendwo musste nun endlich dieses durch den Buchdruck seit 1450 so immens gewachsene Weltwissen in ein Schema passen, irgendeiner irdischen oder göttlichen Ordnung, egal, nachgefügt werden, sodass man dann am Ende vielleicht auch die Bücher, in denen das Wissen bewahrt ist, klassifizieren könnte. Konrad Gessner, Schweizer Arzt, Naturforscher und Altphilologe, unternimmt einen ersten entschiedenen Versuch, die Informationsflut zu bewältigen. Gessner bibliografiert 10.000 Werke mit Inhaltsangaben und legt damit die Grundlagen des heutigen Bibliografierens. 1548 publiziert er mit den Pandectesive Partiorum Universalium 19 Bände, in denen die Buchinhalte nach Themen aufgeteilt werden, aber das alles wird aus Geld und Zeitnot nie fertig. 1657 stirbt in Hamburg ein Mann, Jungius mit Namen. Der hatte lebenslang 150.000 Zettel beschrieben und darauf sein Wissen angesammelt, dann gebunden, zusammengepackt, nach kleinsten Bausteinen und Details, ohne jegliche Anlage von Registern, geschweige denn Verweisungssystem. So ähnlich, sagt man, hat auch Bert Brecht 300 Jahre später seinen nachgelassenen Zettel in seinem Haus hinterlassen. Sorgfältig gepflegt sein Leben lang, 500.000 Items sollen es sein. Kurz nach dem Tode dieses Mannes in Hamburg 1657 beginnt erstmals in der wissenschaftlichen Welt eine Diskussion um die angemessene Art des Exzerpierens. Und diese Debatte gipfelt in der Schrift De Arte Exzerpendi eines gewissen Vincentius Placcius, ebenfalls aus Hamburg. Notizen, Gedanken, Beobachtungen, Exzerpte, Lesefrücht auf einzelnen Zetteln zu notieren. Das sei schon gut, sagt er, aber man müsse sie gruppieren und in solche Libros Exzerptorum einbringen oder besser noch in einen großen Schrank. In der Folge von Gessner und Jungius und Plakius und ihren so vergeblichen Bemühen, Bücher durch Bücher zu ordnen, kommen jetzt wieder die Holzkiste ins Spiel. Die Arche oder sagen wir Arkas, eben die Särge, Holzladen, Kassen aus den Kirchen, den Klöstern. In seinem Werk De Arte Exzerpendi gibt Plakius den Bauplan seines Exzerpierzettelholzschranks, den tatsächlich kein geringer als Leibniz sich tatsächlich hat bauen lassen. Leibniz nimmt Plakius' Schrank zur praktischen Grundlage seiner so umfassenden wissenschaftlichen Arbeit, die möglicherweise in diesem immensen Umfang, den sie aber Leibniz hatte, gar nicht hätte sich ausarten lassen können ohne diesen Schrank. Ausführlich und mit Akribie erläutert Plakius, wie seine neue Methode es ermöglicht, die für das Exzerpieren wesentlichen Komponenten aufschreiben, einsortieren und finden der abgelegten Exzerpte, kennen die Modus, effektiver gehen. Im Zentrum der Anweisungen stehen die genaue, zwei Abbildungen aus diesem Buch illustrierte Bauanleitung für Archaeosäurepositurfabrika aus Holz. Machina nennt er es auch, zu Deutsch Maschine. Revolutionäres Holzbauwerk. Man kann auch sagen, mit dieser Machina lagen gegen Ende des 17. Jahrhunderts ein für Vervollständigung offenes Verwaltungssystem für Notizen und Exzerpte vor, das von der Ausübung individueller Gedächtnisleistung sowie vom Buch als Gedächtnisort losgelöst war, erstmalig. Diese Machina hat jetzt einen Namen. Es ist ein Kasten, der heißt wirklich Arca, der heißt wirklich Archa, je nachdem, auf welcher Lateinschule man Latein gelernt hat im 17. Jahrhundert. Jetzt ist zum ersten Mal Name und Sache beieinander. Wir haben ein Archiv. So folgenreich der Exzerpierschrank auch werden wollte, Vincent Plakius' erfolgreichstes Werk ist ein ganz anderes, nämlich eine ziemlich kuriose bibliografische Schrift, in der es, wie Sie sehen, um nur anonyme und pseudonyme Autoren geht, von denen ja die frühneuzeitliche Literatur übervoll ist. Ich erwähne dieses Descriptis Anonymis adque pseudonymis Syntagma nur, weil es so treffgenau auf unsere heutige Situation passt, in der wir ein durchaus vergleichbares Problem mit einer Überfülle an Büchern in unseren Bibliotheken haben. Offenbar ist für jeden Bücherkundigen des 17. Jahrhunderts, und das war dieser Plakius, klar, dass eines der Hauptprobleme dieser vielen Bücher ist, dass wir die Autoren nicht kennen. Sagen wir es mit unseren heutigen Worten, verwaiste Bücher. Verwaiste Rechte. Das sind solche, von denen wir, ob nun pseudonym oder nicht, keine rechtlich wirksamen Urheberschaften mehr nachweisen können. 40-50% in manchen Bibliotheken betrifft dieses Problem. Ganz ähnlich die Anonymen und Pseudonymen der frühen Neuzeit, bei denen man zwar schon ahnte und teilweise gar wusste, wer dahinter steckt, aber wie jetzt damit umgehen, das behandelt Plakius in seinem Werk. Gestatten Sie mir einen Einschub aus aktuellem Anlass. Da wir hier selbst mit zwei durchaus raren Büchern es zu tun haben, aus denen ich, wie Sie sehen, mit elektronischen Mitteln freimütig faksimilisiere, muss ich kurz erläutern, wie es mit der Zugänglichkeit steht. Das linke hier, Scriptis Pseudonymus, ist mehrfach in den großen deutschen Bibliotheken vorhanden und dort auch über das ZVDD gut erreichbar. Hier sehen Sie die 24 erreichbaren Digitalisate von Büchern des Vincent Plakius, saubere Normdaten des Verfassers, perfekt, besser geht es nicht, TFG-Förderung. Der Buchdigitalisat in Deutschland öffnet das kulturelle Erbe aus den Rara-Regalen für jedermann. Sie macht es der Welt zugänglich, was nahezu über Jahrhunderte nur schwer erreichbar war. Kein interner Zugriff aus der Universität, freier Webzugriff. Ich finde das vorbildlich, wenn Sie mich fragen. Und meine Kollegen Medienwissenschaftler an der Universität, das sollte auch für alle Medienarchive in der Zukunft gelten. Individualzugänge schaffen über das Netz nur für den privaten und den wissenschaftlichen Gebrauch. Zurück zu Plakius. Sein wichtigstes, das Buch mit diesem Schrank, De Arte Exzerpendi, fehlt in der Liste. Während es im Karlsruher Katalog sehr wohl die Präsenz dieses Werkes in zahlreichen Bibliotheken nachweisen kann. Sollte es nicht digitalisiert sein? Hier kommt man jetzt, was Buchrecherchen 2015 in Deutschland betrifft, nur mit Zusatzwissen weiter, das in Richtung Expertenkompetenz geht. Kein Vorwurf, das Internet ist gerade mal 20 Jahre alt. Viele von Ihnen werden wissen, dass die Bayerische Staatsbibliothek unter anderem mit Hilfe von Google Scans von Büchern aus dem 17. Jahrhundert im Großprojekt vornimmt. Und für mich, um ehrlich zu sein, war es kaum glaublich, dass ausgerechnet dieses, ja auch unter gelernten Bibliothekaren nicht ganz unbekannte Buch, nicht digitalisiert worden sein sollte, während dieses sehr spezielle Werk über die Pseudonyme mehrfach im Digitalisat vorliegt. Nun, die kleine Recherche mündet hier beim EOB-Dienst, E-Books and More. Und da haben wir den Placius Vincent mit der Artex Append, die Liebeszeit Verlag 1689, 5,30 Euro pro Seite als PDF-E-Book-Digitalisat. Ich rechne schnell nach, 235 Seiten und 30 mal 5 ergibt 76 Euro. Für 76 Euro kann ich dieses Buch digital erwerben. The book will be scanned and made available in PDF-Format. Platform independent and easy to use. Wir alle sehen, das ist ein wenig unsinnig, wie es hier steht. Wegen uns oder wegen mir, der ich jetzt dieses Buch bestelle, wird es gewiss nicht eigens eingescannt. Und wenn doch, dann müsste ja der Nächste es umsonst kriegen. Ich hätte ja sonst sein Digitalisat mitbezahlt. Oder bin ich nur der Anfang eines komplexen Businessmodells? Ich vermute, hier ist irgendetwas nicht zu Ende gedacht. Oder soll die Kooperation mit Google hier refinanziert werden? Das Ganze wird nun noch seltsamer. Insofern dieses Buch, das immerhin die immens wichtigen Anfänge einer Materialgeschichte des Archivs beschreibt, über Archive.org gut erhältlich ist. Hier sehen Sie die drei Placius-Bücher, die man über Archive.org bekommen kann. Archive.org ist der Domainname für das Internet Archive, eine 1996, fast 20 Jahre, von Brewster Kahle in San Francisco gegründete Non-Profit Digital Library with a stated mission of universal access to all knowledge. Auf diese Organisation und ihre 20 Petabyte große Datensammlung komme ich am Ende nochmal zurück. Was Bücher betrifft, so gründen die zig Millionen Bestände an Digitalisaten, die diese Seite anbietet, auf Scans von Microsoft, Google aus den amerikanischen Bibliotheken. Viele davon sind herzlich schlecht, oft lückenhaft und nur mit großem Expertenwissen überhaupt brauchbar. Aber sie sind da, verfügbar, erreichbar. Google bietet, wie Sie sehen, grundsätzlich keine geprüfte oder normierte Bibliografie. Und deshalb bleibt die Suche ein Abenteuer, wenn Sie einfach nur mal den Vornamen dieses Herrn anschauen, nachdem man also besser nicht suchen darf, um tatsächlich alle drei Bücher zu bekommen oder sie nicht zu verfehlen. Aber ich bin für diese Massenscans von Literatur vor 1900. Zunächst einmal, weil es ein Anfang ist. Und mit einer Bibliografie, fehlertoleranten Suche geht es dann doch. Hier jetzt also der Befund, der Arte Expertendi von gelaten Buchhaltung, Liber Singularis, ist erreichbar, downloadable und ein Digitalisat von bester Qualität. Ich kann es durchblättern und finde in der Tat keine Bibliotheksmarkierung. Ich habe keine 75 Euro ausgegeben und kann deshalb nicht prüfen, ob es in Wahrheit aus München stammt. Stelle ich beiden Bücher nebeneinander, so stammt das eine aus der DFG geförderten Digitalisierungsprojekten, das andere aus Quellen von Google. So ist es. Wenn ich aus meinen Erfahrungen berichten darf, derzeit mit sehr vielen anderen Quellen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, da im Laufe meiner wissenschaftlichen Arbeit der letzten 5 bis 10 Jahre, hunderte davon recherchiert und durchgesehen. Sie sind, was deutsche Digitalisate betrifft, manchmal nur schwer erreichbar. Was Google betrifft, immer unerreichbar, wenn das Buch zum Beispiel in historischen Verlagen noch im Handel ist. Sie kriegen kein Digitalisat, wenn man es im Handel kaufen kann. Das ist gut so. Zurück zur Kiste. Archiv kommt eben doch von Arche oder von Arca, der Kiste, die Arte Exterpendi stellt den Bauplan vor und zugleich, weil es das Prinzip Kiste in der Kiste erstmal sozusagen bis herunter auf die Ordnung des Zettels im herausziehbaren Holzladen, Sie alle kennen das ja, wird dieses Buch hier von Placius zum Achsensprung der Archivalik, der dann tatsächlich in den folgenden beiden Jahrhunderten zu sehr konkreten Aus- und Umbauten in Bibliotheken führt. Die Bibliothekare in den großen Bibliotheken nehmen diesen Zettelkastenfortschritt des Exzerpierens und bauen darin ihr eigenes Ordnungssystem auf. Das beginnt mit der Hofbibliothek in Wien. Damit sind wir sozusagen gestern angekommen, im 20. Jahrhundert, bei unseren großen Holzschränken, die ja auch noch bis gestern in unseren Medienarchivkellern standen. Bekanntlich hat das Universalrepertorium der Wiener Hofbibliothek hier den Anfang gemacht. Es ist der erste Zettelkastenkatalog auf europäischem Bibliotheksboden, der natürlich vor allem einem Zeitgenossen einen riesigen Eindruck machte. Den kennen Sie alle. Johann Wolfgang von Goethe. Ab 1822 veranlasst der Geheimrat die Erfassung und Ordnung des vorhandenen Materials seines gesamten bis dahin gelebten Lebens. Durch eine reinlich, Zitat, ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt noch unwürdig geachtet werden sollte. Alle Daten sind gleichbedeutend. Goethe verwendet die Fachtermini wie Repertorium und Repositur im Sinne der zeitgleich ausformulierten staatlichen Institution Archiv, denn etwa um dieselbe Zeit nimmt das preußische Staatsarchiv seine Arbeit auf, und das in Petersburg und das in London. Goethe will, dass nicht allein Gedrucktes, Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes vollkommen geordnet beisammensteht, sondern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete Briefe in einem Archiv beschlossen sind. Vorbild für Marbach. Darüber lag ihm ein Verzeichnis nach allgemeinen und besonderen Rubriken, Buchstaben und Nummern aller Art gefertigt. Natürlich macht Goethe das nicht allein, sondern er hat Theodor Kreuter, Archivar. Kreuter hat aber nicht nur Ordnung geschaffen, sondern diese auch noch dokumentiert. Über besagtes Archiv hat er ein Verzeichnis angelegt nach allgemeinen besonderen Rubriken, Buchstaben und Nummern aller Art. Zitat Goethe. Kreuters Archiv, so Goethe über den Nutzen desselben, erleichtert mir sowohl jede vorzunehmende Arbeit, ist auch den Freunden, die sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum Besten in die Hände gearbeitet. Das Goethe-Archiv, ein Vorbild für alle Medienarchive der Zukunft. Ein Medienarchiv, das der Bereitstellung dient, sowohl der eigenen Arbeit wie für alles, was da noch kommt, für die Gegenwart und für die, die für sich Vergangenheit interessieren. Repositorium. Kreuter ist der erste Medienarchivar. Er verwaltet Bilder, Bücher, Texte, Briefe, Zettel, Zeichnungen, Skizzenblätter. Kreuter weiß am Ende als einziger, wo das alles liegt. Goethe will Offenheit und freien Zugang zu seinem Archiv. Nicht nur auserwählte Archonten erhalten Einblick, sondern der Inhalt des Verzeichnisses wird sogar ohne Restriktionen publiziert, schreibt Goethe. Nämlich peu à peu in der Zeitschrift Kunst und Altertum. Die allerdings musste man abonniert haben, um Goethes Archiv kennenzulernen. Archivare waren historisch gesehen zunächst und zuerst Medienarchivare. Und nicht umgekehrt. Bereitstellung und Bewahrung für den zukünftigen Zweck ist ihr Ethos. Im Unterschied zu der Epoche zuvor berücksichtigt nun das so neu entstandene und erstmal selbstbewusst gerierte Archiv nun nicht mehr allein Rechtsverhältnisse des Staates, sondern auch das Historische als ein Eigenwert. Wobei dieses Historische, also das, was Geschichte an den Dingen ist, nicht einfach vorliegt, sondern im Medium des Archivs erst hergestellt wird. Archive sind Geschichtsbildnerinnen. Das gilt für alle Medienarchive, auch für die des Rundfunks und der Presse heutzutage. Jedenfalls sollten sie es sein, wenn sie dem Anspruch ihrer Herkunft gerecht werden wollen. Freiheit und Geschichte als Konstruktion aus dem Material des Archivs, das ist der erstaunlich progressive und vorausweisende Archivbegriff, den Goethe initiiert hat. Faktisch, praktisch, dieser Schrank Goethes, sein Repositorium, wird nun selbst zum Stück Geschichte, wie all die großformatigen Bilder und Zeichnungen und Blätter, die er enthalten hat und die Kreuter darin verwaltet hat. Dementsprechend verwendet Goethe den Begriff Archiv und Historie praktisch synonym. Anfang des 19. Jahrhunderts und nicht früher werden die Worte gebräuchlich, die des Archivs und des Archivars. Mit den Zettelkästen des Placcius wird im 17. Jahrhundert wie die Arka, also die Holzkiste, zum Archiv, aber noch im Grimmschen Wörterbuch, das ja ebenfalls Mitte des 19. Jahrhunderts erscheint, findet sich zu dem ganzen Wortkomplex Archiv kein Eintrag, so frisch. Und so selten sind auch im 19. Jahrhundert die Worte noch. Zu Beginn des 18. haben wir also ein Bild, das so widersprüchlich ist wie heute. Auf der einen Seite ermöglicht das Archiv den modernen Geschichtsbegriff zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Moderne Geschichtsschreibung gründet auf unabhängiger Archivarbeit und ist vor allem von Verdacht gegen Geheimnismacherei der Herrschenden motiviert. Der Archivar ist einerseits Hoheitsbeamte, Geheimnisträger, unzugänglich, verschwiegen, das ist die eine Seite, aber zugleich ist er der Gehilfe und Garant einer unabhängigen Geschichtsschreibung. Spätestens mit Beginn des 20. Jahrhunderts setzt deshalb ein Kampf um die Zugänglichkeit zum Archiv ein, die bis heute anhält. Staatsarchive, zugleich mit den gleichen Mitteln wie Goethes aufgebaut, sind der zentrale Ort der modernen Geschichtsschreibung. Ihre Öffnung und ihre Vollständigkeit muss immer wieder bis heute erkämpft werden. Und damit, aber eben erst damit, so Cornelia Fissmann, beginnt im späten 18. Jahrhundert eine Politik mit Akten, mit archivierten Akten, wird Ende des 18. Jahrhunderts erstmal eine Form von Geschichte geschrieben, die nicht mehr einem dynastischen Auftrag folgt, wie Jahrhunderte zuvor, wo diese füllte Arche nur zur Sicherung von Titeln und Erbfolgen dienten. Im 19. und 20. Jahrhundert füllen sich die nationalen Archive mit Akten der Staatsmächte jeder Couleur, aber ihre Systematik verlangt und impliziert eben auch Offenlegung der inneren Struktur der Machtvorgänge selbst. Im 20. Jahrhundert entsteht gar eine eigene Wissenschaft, deren zentrale Begriffe Sie kennen: Evidenz, Provenienz, Persistenz und Kassation. Sie werden Leitfaden eben dieser Auseinandersetzung um ein transparentes Verwaltungshandeln, bis hin in jeden Untersuchungsausschuss unserer Tage. Aber auf der anderen Seite emanzipiert sich ihr zentrales Mittel, nämlich dieser diagrammatisch offene Katalog in Kästchen und Zetteln, zu einem gleichermaßen literarischen wie wissenschaftlichen Werkzeug. Was eigentlich ist diese Funktion dieser Zettelkästen? Von Goethe über Schmidt bis Niklas Luhmann. Er hat überraschenderweise die gleiche Funktion wie unser heutiger Datenfluss, wie die heutigen Datenfiles und die objektorientierte Struktur der Datenmodelle unserer Datenbanken. Dabei aber eben alle Vorteile des haptischen Gedächtnisses. Das Fehlen des haptischen Gedächtnisses machen dann vielleicht die superintelligenten Volltext-Retrieval-Algorithmen wett, die wir haben. Mag sein. Schon die Holzkiste des Plakius und erst recht ihre datenstrukturelle Nachfolger im typisierten Datenformat ermöglichen das Prinzip einer offenen diagrammatischen Ordnung. Im Prinzip können alle Formate einer logischen Verzweigung in der Form einer solchen Verzettelung realisiert werden, so komplex wie das Olivenessen, von Ochsen bis zum Truthahn. Aber auch ganz grob, man darf auch alles einfach ungeordnet hineinwerfen. Der Zettelkasten ist eben auch der epistemologische Vater des Containers, vergessen wir das nicht. Und damit der Logistikrevolution des Fernhandels. Einfach nur Zettel rein. Und wie bei Arno Schmidt ein paar kleine Trennpappen dazu. Luhmann hat seine Zettel von Beginn seines Studiums mit 18 Jahren bis zu seinem Lebensende geführt. Über ein halbes Jahrhundert lang. Er hat eine bis heute nicht vollständig rekonstruierte Identifikatorik verwendet und sehr spezielle mehrstellige Siegel, die durch eine Annexfunktion beliebig erweiterbar waren und damit noch eine weitere Z-Ordnung in die ohnehin offene Diagrammatik seiner Verschlagwortung ermöglicht haben. Dynamisches Datenmodell würde man das datenbanktheoretisch heute nennen. Ganz wie bei Blumenberg, dem Philosophen Hans, dienten diese Zettel und Karten dann natürlich auch für Querverweise, Rückbezüge, sodass sich Hypertext-ähnliche Strukturen in die Karteikarten und Zettelsystem ergeben haben mögen, die dabei aber auch immer auf der Basis des informellen Wissens der Autoren geblieben sind. Kann ein informelles Wissen auch mit digitalen Systemen wachsen? Sicherlich, wenn auch mit weniger haptischen Emotionen. Es bleibt eine offene Frage, wie sehen die digitalen Zettelkästen der Arno Schmidts, der Blumenbergs und der Luhmanns von morgen aus? Keynote Teil 2, Medienkonvergenz. Von Apps, die in Echtzeit Informationen zu Bus- und U-Bahnfahrten bieten, bis hin zu Smart Gadgets, wie etwas Sportarmbändern, die die tägliche Schritte zählen. All dies füttert die Datenexplosion und treibt Big Data. Und zwar gewaltig. So erzeugen die 3 Milliarden Webnutzer sowie die vielen Milliarden via Internet vernetzten Geräte inzwischen 2,5 Trillionen Byte Daten. und das jeden Tag. Das bedeutet, 90% der heute verfügbaren Daten wurden allein in den vergangenen 2 Jahren erzeugt. Insgesamt wachsen die gespeicherten Datenvolumina 4-mal schneller als die Weltwirtschaft. Dabei sind 90% aller Daten unstrukturiert. Das bedeutet, es handelt sich dabei um Tweets, Fotos, Einkaufshistorien von Kunden oder sogenannte Logfiles in Computern, Webservern oder Mobiltelefonen. Kurzum, ein immer größer werdender Ozean von Daten, der vor der weiteren Analyse erst einmal aufbereitet, strukturiert und in Datenbanken gespeichert werden muss. Genau ist das Spezialgebiet von Anbietern wie Teradata, aber auch IBM, SAP, Oracle und Co. Entschuldigen Sie, dass ich hier gleich mit der Tür ins Haus falle und Sie an die großen Datenbankhersteller erinnere. Aber das sind die archivarischen Strategen von heute. Wir erleben eine Explosion an Daten, die ihrerseits längst zum Wirtschaftsfaktor geworden ist. Was besagt das? Es besagt unter anderem, dass die Veränderungen unserer Medienwelt ein gesellschaftliches Ausmaß erreichen, nach denen sich inzwischen ganze Wirtschaftssektoren ausrichten. Wir sehen, je mobiler das Internet wird, ein völlig neues Wirtschaften mit unseren Daten hinter unserem Rücken, das umso intensiver, lukrativer, produktiver, wertschöpfender und wertebildender wird, je mehr wir in allen unseren Lebensbereichen uns digital vernetzen oder uns vernetzt wiederfinden. Das ist eine Entwicklung, in der das, was wir Medienkonvergenz nennen, als ein kleiner Teil enthalten ist. Aber der Prozess selbst ist um ein Vielfaches grundstürzender als ein bloßer Medienwandel. Croker hat die Zahl der Webnutzer aus dem Jahre 2014 genannt, soweit sie sich aus konservativen Schätzungen ergeben, 3 Milliarden. Um die Dimension zu verstehen, das sind so viele Internetnutzer heute, wie es 1960 auf der Welt Menschen gab. Was anders gesagt heißt, knapp die Hälfte der heutigen Weltbevölkerung, ein bisschen weniger, ist über das Internet vernetzt. Und umgekehrt, das Internet expandiert nur so stark, weil die Weltbevölkerung so stark wächst. Niklas Luhmann, von dem ja schon die Rede war, hat einmal gesagt, es gibt überhaupt nur ein einziges empirisches Faktum der Weltgeschichte der letzten 200 Jahre. Alles andere ist Konstruktion. Ein einziges empirisches Faktum, das durch keine ideologische, politische oder systemische, soziologische oder was auch immer für Theorie erklärbar ist. In Wahrheit aber allen diesen Theorien und ihrem Widerstreit zugrunde liegt, und diese Empirie steht in dieser Statistik hier. Die unaufhörliche Steigerung der Biomasse, wie sich Luhmann ausdrückte, seit der Jahrhundertwende 1800, also seit der Goethezeit. Bedenken wir also unser Menschenbild, unsere Vorstellung von Identität und Personalität, unser Begriff von Ethik und Moral, unsere Sicht auf Schönheit und Gefühl, ist ganz wesentlich von einem Denken geprägt, das sich herausgebildet hat, als die Welt ein Siebtel so stark bevölkert und kaum von dynamischen Bevölkerungsvermehrungen gekennzeichnet war. Die höchste Zahl der 3 Milliarden Webnutzer ist naturgemäß nicht bei uns. Und auch wenn wir es so fühlen mögen. Die höchste Steigerungsrate gibt es in Asien. Was wir daraus ersehen können, ist ein weiteres Mal, dass der Begriff Medienkonvergenz, den Sachverhalt, um den es geht, ein wenig verharmlost. Wir sind vielmehr mitten in einer tiefgreifenden, von Computer gestützten Prozess der Globalisierung aller Lebensverhältnisse, der, soweit wir das bisher sehen können, die Ausmaße der Einführung des Buchdrucks hat. Wenn ich das sage, dann sollten wir uns nur kurz an diesen grundsätzlichen Medienwandel der frühen Neuzeit erinnern. Nicht nur, dass der Buchdruck die Nationalsprachen gefördert hat, ja zum Teil es ermöglicht hat, aber auch dadurch die Bildung der Nationen befördert, wie wir sie nach dem 30-jährigen Krieg dann zunächst in Europa, dann auf der ganzen Welt gesehen haben, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Der Buchdruck hat die Begriffe von abstrakter Zeit und abstraktem Raum geschaffen, das Rechnen mit imaginären Zahlen durchgesetzt. Und damit die Mechanisierung, Industrialisierung befördert. Und der Buchdruck schafft die Zentralperspektive und damit den Begriff der Person und des Subjekts. Und deswegen ist das, was Sie hier sehen, noch kein Selfie. Oder vielleicht gerade doch. Es ist ein Gemälde aus dem Jahr 1500. Aber der Mann schaut uns an, als hätte er es gestern gemalt. Es ist Albrecht Dürers Selbstporträt, aus meiner Sicht den Kern der alten analogen Welt eindringlich in Szene setzend. Sie wissen, Dürer ist, wenn nicht der Erfinder, so doch einer der wichtigsten Promotoren der perspektivischen Malerei um 1500, die ihrerseits wieder eine Folge des Buchdrucks ist, der die europäische Welt ein halbes Jahrhundert zuvor in eine humanistische Revolution umzuwälzen beginnt. Wer Bücher liest um 1500, der kann sich bereits den größten Teil des damals überhaupt bekannten Wissens in sein privates Haus holen, wenn er Geld hat. Oder er lässt einen Turm bauen nahe Bordeaux in Südwestfrankreich und lässt seinen Sohn Michel von Geburt an Lateinisch sprechen, lehren, sodass dieser Sohn dann in einer riesigen Bibliothek aufwächst und alle diese Bücher lesen kann. Und uns am Ende von seinen Versuchen berichten wird, die Welt zu verstehen. Von seinen Essays, und den Essays, Michel de Montaigne, der Name. Der, wie vor ihm nur Petrarca, gelernt hat, Ich zu sagen. Und von diesem Ich aus eine Perspektive der Wahrnehmung und der Macht auf diese Welt zu richten. Er sagt Ich und unterscheidet sich von der Welt und den anderen. Und so schaut uns Dürer auch an. Er malt perspektivisch und weiß, dass er damit einen ganz und gar neuen Blick meint und kreiert. In diesem seinem phänomenalen Selbstporträt schaut er uns perspektivisch an. Er ist der Mittelpunkt und wir der Fluchtpunkt seines Blicks. Ein Blick des Ich, des Subjekts, einer im Prinzip freien Person, einer neue, säkulare, private Person, die niemandem und nichts verantwortlich ist, außer sich selbst. Wenn sich durch die neue Medienwelt der globalisierten Computervernetzung etwas fundamental ändert, dann sind es diese klassischen Dimensionen des Subjekts und der Person und seine Stellung zum Privaten und zum Öffentlichen. Dadurch entsteht vermutlich langfristig ein neues Menschenbild, wie immer es auch aussehen mag. Vor allem die Unterscheidung privat und öffentlich, das sehen wir jetzt schon, schwächt sich ab. Über uns werden immer mehr Informationen im Netz sein, als wir es selber wissen, und das wird uns auf die eine oder andere Art verändern. Das ist die eine Sache. Die andere aber ist, dass damit auch das klassische Verhältnis anonymer Zuschauer versus Massenmedien verschwindet. Die Gesellschaft verliert ihren zentralen Anker der massenmedialen Aktualität. Das ist das eigentlich Verheerende an der Zeitungskrise. Die Gesellschaft verliert ihr Zentrum, die sehr lange durch die Printmedien repräsentiert war, und verlängt und verfällt und zerfällt in hoch vermaschte und vernetzte Teilöffentlichkeiten. Ich komme zum Schluss und damit noch einmal zu Ihnen, liebe Medienarchivarinnen und Archivare. Ich erinnere an die Olive und damit an die bekannte Tatsache, am Ende wird alles bei Ihnen landen. Natürlich auch online. Hier sehen Sie den Versuch einer Archivierung, von dem ich weiß, dass ihn so oder so ähnlich einige Rundfunkanstalten erwägen, hier und da probieren. Archivieren im Netz ist nämlich schon seit 1996 das bereits benannte Internetarchiv. Doing, und zwar mit seiner Wayback Machine, die ich Ihnen hier zeige, ein Beispiel von ARD.de, die ich die Ehre hatte, 1996 mitgründen zu dürfen im Namen von Radio Bremen. 2478 Archivscans hat die Wayback Machine gezogen, wie gesagt, ohne uns je zu fragen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Bemerkenswert immerhin die Zahl der Archivierung im Laufe der fast 20 Jahre. Das sind gut 100 pro Jahr. Und wie Sie hier sehen, allein drei in der ersten Märzwoche des Jahres 2009. Wir können erahnen, wie es aussieht, aber wir können kaum einen Link erfolgreich aktivieren. Gehe ich auf die Mediathek-Link zum Beispiel, dann eröffnet sich diese Seite. Wayback Machine doesn't have that page archived. Da zeigen sich die harten Grenzen des Konzepts. Gehe ich nochmal zurück, zufällig gewählte Seite, klicke auf den Ukraine-Beitrag, dann ergibt sich sogar Erfolg. Das ist tatsächlich ein Tagesschau-Beitrag von 2009, den es nach den Regeln des Rundfunkstaatsvertrages gar nicht mehr im Netz geben dürfte. In der Wayback Machine aber wird er sogar mit einem originalen Tagesschau-Link angezeigt, den Sie da oben sehen, der aber ein weiteres Mal in die Irre führt. Denn wenn ich auf diesen Link gehe, auf die tatsächliche Tagesschau.de, wie es da oben steht, Dann kommt die staatsvertraglich konforme Meldung, dass es in diesem Beitrag nicht mehr gibt. Sodass wir auf unserer Fragespur, wie man online Medien archivieren kann, auf einen amerikanischen Anbieter treffen, der die Seite kostenfrei vorhält. Offenbar in Form einer gespiegelten Tagesschau.de-Seite, um die Links nicht alle ins Nichts laufen zu lassen. Ich glaube nicht, dass der Scan von Webseiten ein sinnvoller Archivierungsweg ist. Technisch ist dieser Weg überdies bei dynamisch erzeugten Webseiten ganz und gar untubar. Und bei statischen Seiten kommt am Ende nicht viel mehr raus als die Erweckung nostalgischer Gefühle. So sah die ARD.de im Oktober 1996 aus. Soweit sie der Payback-Maschine des Internet-Archives bis heute gespeichert ist. Neben 456 Milliarden anderer Seiten, die über diese Seite tatsächlich abrufbar sind. Gegründet im Juli 1996, nostalgisch fürwahr. Damals wurde in der ARD eine Weile lang intern diskutiert, online, also den Webauftritt der ARD, als eine dritte Säule neben Hörfunk und Fernsehen aufzubauen. Und kaum war diese Idee gedacht, wurde sie alsbald von den Ministerpräsidenten abgeschmettert. Nach fast 20 Jahren fühle ich mich, was den Jugendkanalbeschluss ein wenig erinnert. Der Beschluss der Ministerpräsidenten vom 16. Oktober 2014, ein internetbasiertes Jugendangebot von ARD und ZDF staatsvertraglich zu beauftragen, sprengt nämlich in dreierlei Hinsicht die bisherigen Grenzen der Zulassung öffentlich-rechtlicher Online-Medien. Erstens, die Inhalte werden nicht auf den Bezug zu Hörfunk- und Fernsehprogrammen begrenzt. Die Beschränkung der Verweildauer auf 7 Tage entfällt. Damit ist nun doch nach 2 Jahrzehnten die Idee aus den 1990er Jahren Wirklichkeit geworden, eine neue dritte Säule eröffnet. Nach dem Olivenprinzip werden Sie, liebe Medienarchivarinnen und Archivare, bald neue Aufgaben bekommen. Und Sie werden sie irgendwie zu lösen wissen. Wenngleich ich einräumen möchte, mir eine andere Lösung noch zwingender erscheint. Herr Metzger hat sie angedeutet. Nämlich die, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten der ARD und des ZDF sich mittelfristig darauf einstellen, ihre Unternehmungen ganz grundlegend umzubauen. So wie die New York Times es schon getan hat. Man kann das nachlesen. Um sich insgesamt auf die Produktion von Medieninhalten und nicht mehr auf die Bedienung linearer Vektoren alleine zu konzentrieren. Aber das ist nun keine Olivengeschichte mehr, sondern ein weites rundfunkrechtliches Feld neuer Beauftragung durch den Gesetzgeber. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine ertragreichende Frühjahrstagung.
Herzlichen Dank, Professor Wolfgang Haken. Ich denke, wir haben Sie haben uns einen neuen Blickwinkel auf die Geschichte der Archivwelt eröffnet und auch dort, wo wir vielleicht hingehen sollten. Und wenn man den mit dem Vortrag von Jan Metzger vergleicht, wissen wir eigentlich unter dem Strich, dass wir uns ändern müssen. Das heißt, packen wir es an und ich kann nur ergänzen, dass wir jetzt um 14 Uhr den nächsten Vortrag haben oder die nächste Session und dass sich jetzt um 12.30 Uhr hier die Newcomer treffen. Nochmal herzlichen Dank Ihnen beiden und ich denke, das war eine ganz tolle Eröffnung und auch ein toller Input, eine tolle Anregung für die weiteren Beiträge hier. Dankeschön.
Das war anders. Das hat nicht funktioniert. Weil es nicht mehr